Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht bei Matthäus im 14. Kapitel, die Verse 22 bis 33. Jesus drängte die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen hohen Berg, um für sich zu sein und zu beten, und am Abend war er dort allein. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach: Komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Ihr Lieben, ein mindestens langer Tag ist zu Ende gegangen. Jesus entlässt seinen Jünger, er entlässt sie nicht so, er drängt sie in das Boot und auf die andere Seite des Sees zu fahren. Ich kann mir gut vorstellen, dass alle erschöpft waren, denn zuvor hatte Jesus gepredigt, 5000 Männer ohne Frauen und Kinder gezählt, und das war bestimmt nicht unanstrengend für ihn. Und dann waren seine Jünger noch als Kellner unterwegs gewesen. Die mussten nämlich unter diese 5000 Männer, Frauen und Kinder dazu die 5 Brote und 2 Fische verteilen. Das ist nämlich das, was vor dieser Begebenheit steht. Und wenn man dann so durch die Reihen geht und hofft und betet, hoffentlich reicht das, und dann den Menschen da gibt, kann man schon auch erschöpft sein. Und so nötigt Jesus seine Jünger erst einmal ins Boot zu gehen, ans andere Ufer zu fahren, zur Ruhe zu kommen. Oder sie erst einmal so aus dieser Menge rauszunehmen. Und er, Jesus selber, er sorgt dafür, dass die Leute dann auch wieder sich auf den Weg machen, sie entlässt und nimmt sich dann Zeit, auf den Berg zu gehen, selber zur Ruhe zu kommen, in Gottes Gegenwart zu kommen. Zeit zu haben mit seinem Vater im Himmel. Und beides gehört zusammen. In Gottes Gegenwart hineinkommen im Gebet und aus dem Hören heraus zu handeln. Aber beides, das Hören und das Tun und Handeln, nicht nur aus Gottes Gegenwart heraus, sondern in seiner Gegenwart. Das Hören, so wird ja eigentlich beinahe beiläufig erwähnt, das Hören, die Zeit in Gottes Gegenwart, ist eigentlich grundlegend. Das ist das Eigentliche, denn aus dem heraus erfolgt die Gestaltung des Lebens. die Gestaltung des Alltags, das Bestehen all der Dinge, die uns da auf uns zukommen. Wie Cornelius gerade erzählt hat. Das eine ist nicht vom anderen getrennt zu sehen, sondern gehört zusammen. Dass auch unser alltägliches Leben aus dieser Gegenwart, aus dieser Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus heraus gelebt, gestaltet wird und bewältigt wird. Und es geht da nicht um mein Leben, meine Entscheidung, meine Freiheit, mein Wille, mein Handeln, sondern all das hat in der Beziehung zu Jesus zu stehen und dann auch von ihm her wiederum zu mir und zum Nächsten. Wenn wir das hören, was immer wieder auch gerne gesagt und weitergegeben wird, die eigene Selbstbestimmung, die nur von sich her schaut, von sich her kommt, dann greift sie zu kurz. Wenn sie allein auf die eigene individuelle Freiheit und Willensentscheidung schaut, weil wir immer in Beziehung stehen, nicht nur zu uns selbst, sondern eben auch zum Mitmenschen, zum Nächsten und vor allen Dingen in der Beziehung und in der Verantwortung vor Gott. Jesus selbst fragte nicht danach, wie er sein eigenes Leben verwirklichen konnte. Er wusste sich in Beziehung gesetzt und das zuallererst zu Gott. Und darum suchte er Gott immer wieder im Gebet, verbrachte Zeit mit dem Vater, wie hier über mehrere Stunden. Hörte auf Gott, hörte ihn und entschied sich jeden Tag, auf den Willen des Vaters im Himmel zu hören und danach zu handeln. Und darauf, dass Gottes Gedanken gute Gedanken sind, weil Gott gut ist. Und genau das machte Jesus autonom und selbstbestimmt gegenüber jeglichem Versuch von Menschen, die nach ihm griffen und ihn für ihre Sache, für ihre Gedanken vereinnahmen wollten oder instrumentalisieren wollten. Ich denke daran, wie Jesus in einem Ort ist und sie bringen Menschen zu ihm, die krank sind, die geheilt werden wollen. Und mittendrin sagt Jesus zu seinen Jüngern, jetzt lasst uns weiterziehen. Und sie sagen, Moment mal, das ganze Wartezimmer ist noch voll. Du kannst ja nicht einfach in den nächsten Ort ziehen. Jesus sagt, doch, es gibt noch mehr, die Botschaft hören sollen und was das Reich Gottes beinhaltet. Er macht sich nicht abhängig von menschlichen Umständen, von Situationen, sondern von Gott, seinem Vater im Himmel. Das ist rechte Selbstbestimmung, rechte Autonomie, also wahre Autonomie. In dem Vertrauen, wenn Gott sagt, geh, dann wird er sich um die anderen kümmern. Wenn Gott sagt, bleib, dann wird er sich um die anderen kümmern. Jesus ließ sich nicht von den Jüngern ziehen, auch nicht von irgend anderen Menschen, Ideologien oder politischen Vorstellungen. Und Jesus handelt damit nicht verantwortungslos, sondern verantwortungsbewusst, nämlich vom Gott, dem Vater her. Und er handelt aus dem Hören heraus, aus dem Suchen nach Gottes Willen und Gottes Gedanken. Und manchmal tut es gut, dass wir uns auch aus dem, oder immer wieder tut es gut, dass wir uns auch aus dem, worin wir uns so befinden und stecken, herauslösen, übertragen, auf einen Berg gehen, in die Gegenwart Gottes zur Ruhe kommen, hinhören, den Blick auf ihn richten und frei werden von dem Getöse in uns und um uns. Und während Jesus das tut, sind die Jünger auf dem See im Boot, und da heißt es, das Boot wird gequält durch Wind und Wellen. Also es ächzt und stöhnt in großen Nöten, und nicht nur das Boot, auch die Jünger ächzen und stöhnen gewiss in der großen Not, in der sich befinden. Aber Hilfe ist fern. Stundenlang kämpfen sie, doch ihre Lage bleibt ausweglos. Und sie selbst sind machtlos. Und vor allem der, dem sie eigentlich nachfolgen, ist nicht da. Jesus ist nicht mit ihnen, er ist fern von ihnen. Und da kann ich mir das gut vorstellen, sie fühlen sich alleingelassen und sie fühlen sich verlassen, gerade von dem, den sie in dem Moment am meisten bräuchten. Geht es uns nicht manchmal auch so? So uns in Momenten, in Augenblicken, in Situationen befinden, wo wir den vermissen, den wir am meisten bräuchten. Jesus, wo bist du? Gerade jetzt bräuchte ich dich. Gerade jetzt wäre es gut. Und wo bist du? Wir kennen alle, denke ich, solche Momente. Und wir rufen nach Hilfe, wir beten und flehen, aber es scheint unerhört. Die Nähe Jesu scheint nicht gegeben zu sein. Und in die Situation hat sie nicht Jesus hineingebracht? Hat er nicht gesagt, er hat nicht nur gesagt, komm, weg mit euch, aufs Boot, wir treffen uns auf der anderen Seite. Ist er nicht schuld? Hat er sie nicht in die Situation hineingebracht? Ja, auch das erleben wir manchmal, dass wo wir auf Gott hören und auch tun, was er uns so aufs Herz legt und in die Gedanken gibt, dass wir in Augenblicke, in Situationen hineinkommen, wo wir sagen, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wenn das von Gott ist, wieso sind dann diese Schwierigkeiten da? Wieso erlebe ich dann den Gegenwind? Wieso muss das sein? Und ihr Lieben, die Nachfolge Jesu ist nicht so, dass alles schön ist und glatt geht, sondern Jesus uns auch zumutet, etwas von dem zu erfahren, was er selbst durchgemacht hat, nämlich das Leid. Habt ihr es noch im Ohr, die Lesung, was Paulus uns hat mitteilen lassen vorhin? Ein Leben in der Nachfolge ist nicht ein Leben ohne Leid und Schwierigkeiten. Andere verfolgten Christen, die können da noch ein ganz anderes Lied davon singen und Erfahrungen, die sie machen. Die Entscheidung für Jesus, in die Nachfolge zu treten mit Jesus, führt sie immer wieder in Bedrohung um ihr Leben. Und doch entscheiden sie sich unter Verfolgung für Jesus. Um 3 Uhr morgens sehen die Jünger eine Gestalt auf dem See und sie denken, um alles, ein Gespenst. Und in der damaligen Zeit, wenn man so die ganzen Mythen und so im Kopf hat, wenn ein Gespenst auf dem Wasser daherkommt, na dann gute Nacht, das war's. Jetzt können wir unser Leben über Bord schmeißen. Hier kommen wir nicht mehr heil raus. Und vor Furcht schreien sie natürlich noch mehr. Ein Gespenst. Und dann antwortet diese Gestalt und sagt: Seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Wie geht es doch uns manchmal so, dass wir vor Furcht erfüllt sind, dass wir den Kopf voll haben mit was weiß ich? Ne? Cornelius, den Kopf voll haben und erkennen nicht, dass Jesus da ist. Dass er schon da ist. Wir sehen ihn nicht, wir nehmen ihn nicht wahr. Und er kommt und sagt: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Wenn Jesus sich uns nicht zu erkennen gibt, dann sehen wir ihn nicht in der Not. Nicht in der Anfechtung, nicht im Leid und nicht in der Bedrohung, nicht in den Herausforderungen, nicht im alltäglichen Gedränge. Wir sehen uns und die Umstände und das, was uns durch den Kopf geht. Aber wir dürfen alle Zeit mit ihm rechnen. Wir dürfen auf ihn hoffen. Er tritt hinein in die Situation, in das Leben, und manchmal ganz unvermittelt und manchmal so ganz anders, als wir das denken. Aber dessen dürfen wir getrost sein, dürfen wir gewiss sein, er ist da. Fürchtet euch nicht, sagt er. Aber da ist Furcht. Fürchtet euch nicht, kann doch dann heißen, kommt zu Jesus mit eurer Furcht. Wir hören hier von Petrus, als er Jesus hört und erkennt, spricht er: Befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Ihr Lieben, was da in Petrus gefahren ist, kann ich nicht sagen. Es ist schon eine gewisse Kühnheit. Jesus, wenn du das bist, dann brauche ich einen Beweis oder was weiß ich. Und dann heißt du mich, zu dir zu kommen. Also Petrus sagt nicht, ich habe so viel Glauben, dass das Wasser mich trägt. Das wäre voll daneben. Sondern er wartet auf ein Wort, das Jesus ihm sagt. Warten wir auf ein Wort, das Jesus uns sagt, das uns tragfähig macht oder das die Dinge tragfähig macht. Auf dein Wort hin will ich es tun. Und es ist wirklich ein Wagnis, in dieser Situation aus einem vom Sinken bedrohten Boot mit Sturm und Wellen um sich herum über den Rand des Bootes zu treten. Also das ist schon gewaltig. Ihr Lieben, aber das ist Glaube. Auf Jesus zu schauen, auf sein Wort zu vertrauen und dann aus der eigenen Sicherheit herauszutreten, über den Rand des eigenen Lebensbootes zu treten, auf Jesus zu. Das beginnt schon, wenn er sagt: Komm, folge mir nach. Vertrau dich mit deinem Leben ganz mir an. Das heißt, du musst deine menschlichen Sicherheiten hinter dir lassen und du weißt nicht, was dich erwartet, wenn du mit Jesus ein Leben beginnst. Das ist über den Rand deines Lebens treten und dich auf Jesus einlassen. Und das immer wieder, jeden Tag neu, in den Stürmen, in den Bedrohungen, in den friedlichen Zeiten, wann auch immer. Und Petrus wagt diesen Schritt aus der eigenen Sicherheit heraus, heraus aus den menschlichen Sicherungen. Heraustreten, aus allem Vertrauten, Gewohnten, das ist Glaube. Ein Wagnis einzugehen, aber darin zu erleben, Jesus trägt, Jesus überwindet und Jesus ist der Herr über seine gesamte Schöpfung. Der Petrus hätte diese Erfahrung nicht gemacht, wenn er theoretisch darüber nachgedacht hätte im Boot: Wenn ich jetzt auf Jesu Wort höre und hinaustrete, dann wird mich das Wasser tragen. Er hätte es nicht erfahren. Theoretischer Glaube, Kopfglaube hilft uns nicht weiter. Glaube heißt immer dieses zu wagen, was Jesus sagt. Komm, geh, tu dieses, gib das weiter. Oder lass dieses sein, was auch immer. bring das oder jenes ans Licht. Das ist Glaube. Und der Petrus geht und beginnt nach wenigen Schritten zu sinken. Ja, es ist nicht seine Glaubensstärke durchzuhalten. Es ist nicht unsere Glaubensstärke durchzuhalten. Einen lebenslangen Glaubensweg zu gehen, ist nicht unsere Stärke, das können wir nicht. Es gibt genug Bedrängungen und Bedrohnisse im Leben, wo uns das Wasser bis zum Hals steht oder sogar darüber gehen kann. Unser Glaube reicht niemals aus eigener Glaubensstärke zu überwinden, Schritte im Glauben zu gehen, zu tun, was Jesus sagt. Und wieder vertraut Petrus und sagt, Herr, hilf mir. Und Jesus hilft. Er zieht ihn. Er nimmt ihn mit ins Boot und es wird ruhig. Herr, hilf mir, dürfen wir rufen und beten und uns von Jesus ergreifen lassen. Der Kleinglaube, der Jesus hier anspricht, der meint, Petrus, gibst du den Umständen mehr Gewicht, als auf mich zu vertrauen? Ist das nicht auch unser Kleinglaube, Umständen mehr Gewicht beizumessen als Jesu Fähigkeiten? Oder zu denken, das hat was mit unserer Glaubensstärke zu tun, als mehr mit Jesu Größe und Fähigkeiten? Zweifel für sich sind zunächst einmal nicht Unglaube oder Kleinglaube. Zweifel können kommen. Habe ich richtig gehört? Ist das der richtige Weg? Kann ich mich anvertrauen? Aber das weiterzugehen und zuzulassen bedeutet oder kann bedeuten, Zweifel können uns von Jesus wegziehen. Wenn wir von ihm den Blick wenden, wenn wir nicht daran festhalten, dass er größer ist, und dann sinken wir. Aber wir dürfen uns an ihn wenden und er greift wieder ein. Dann erleben sie, wie er sie in Sicherheit bringt, wie er die Situation wendet, wie er Frieden und Ruhe bringt und der Wind sich legt. Vielleicht tobt er auch weiter. Aber Jesus bringt die Seele, das Herz, die Gedanken zur Ruhe, in seine Ruhe. Und am Ende steht das Lob, die Anbetung. So, ihr Lieben, kann und darf es bei uns sein, im Blick, im Vertrauen auf ihn, auf Jesus. Amen.